Das bemerken wir ja auch oft, dass jemand sagt, sie haben die Straße asphaltiert, ich bin gar nicht gefragt worden. Wo ich mir dann denke, bitte, ich wäre froh, wenn ich nicht gefragt werde, wenn die Straße asphaltiert wird, weil das ist erstens einmal uninteressant und bringt da die Gesellschaft nicht weiter. Dass aber bei Themen, wo es wirklich um eine gesellschaftspolitische Weiterentwicklung geht, die Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft schon sehr wichtig ist, weil nur dort entwickelt sich es weiter. Nicht? Es entwickelt sich selten was in einem Amtshaus weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die mit konkreten Projekten und Ideen an der Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie arbeiten. Heute zu Gast ist Susanne Schäfer-Wiri, die Bezirksvorsteherin des 5. Wiener Gemeindebezirks. Dort hat sie vor knapp 2 Jahren ein partizipatives Budget eingeführt. Seitdem werden Ideen aus der Bevölkerung gleich behandelt wie der Antrag einer Partei. Funktioniert das? Was ist ausgeschlossen und warum? Ein sehr ehrliches und durchaus selbstkritisches Gespräch. Ich wünsche viel Vergnügen. Susanne, du bist seit 2013 Bezirksvorsteherin und hast ein partizipatives Budget eingeführt. Mhm. Was ist das und warum hat sich das so erfolgreich bewährt?
Also der Punkt war, dass wir gerne erreichen wollten, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Margareten mehr sozusagen für ihr Bezirk, was die Budgetgestaltung betrifft, einbringt. Und wir haben aber natürlich versuchen müssen, das mit der geltenden Wiener Stadtverfassung und mit den Regelungen für die Dezentralisierung abzustimmen, weil wir müssen uns ja sozusagen im gesetzlichen Raum bewegen. Und das, was dann herausgekommen ist, was wir 2017 in einem Pilotversuch durchgeführt haben und heuer schon sozusagen zum Regelbetrieb gemacht haben und wir partizipatives Budget nennen, ist, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einer großen Firma vergleichen würde, so etwas wie ein betriebliches Vorschlagswesen. Das heißt, wir haben unseren Bürgerinnen gesagt, in diesen Bereichen ist der Bezirk eigenverantwortlich. Hier können wir entscheiden. Mhm. In diesen Bereichen, weil wir haben ein paar Punkte ausgenommen, das kann ich dann auch erklären, warum, können jetzt die Bürger ihre Vorschläge einbringen. Und wir haben keine Geldsumme festgelegt, überhaupt keine Grenzen außer die thematischen Grenzen festgesetzt. Mhm. Und sobald Vorschläge der Bürger da sind, werden sie wie ein Antrag behandelt, den eine politische Partei gestellt hat.
Und warum wollten Sie das haben?
Warum wollte ich das haben? Weil ich glaube, dass die Bezirksbewohnerinnen und Bewohner die Expertinnen des Bezirks sind. Sie kennen ihr Kretzel am besten, sie wissen, wo drückt vielleicht der Schuh, wo passt irgendwas nicht. Natürlich, es gibt ja auch viele Margaretnerinnen und Margaretner, die schreiben uns eine E-Mail und sagen, da und da kann man das und das machen. Ja, das ist auch ein Weg. Ja, aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn ich als Bürger aufgefordert werde, mich da wirklich seriös einzubringen und wenn mein Anliegen auch wirklich seriös behandelt wird.
Ist diese Idee daraus entstanden von, die E-Mails sind nicht mehr genug?
Ja, das, über E-Mail ist auch in Ordnung. Es ist auch der Anruf gut. Ah, der erzürnte Bürger, der kommt und sagt, warum ist da kein Zebrastreifen, ist gut für uns, ja, weil ich vertrete ja immer die Meinung, Beschwerde ist ein Geschenk, weil man wird aufmerksam auf Dinge, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Aber ich glaube, der springende Punkt ist vielleicht, dass wir einfach versucht haben, das zu standardisieren. Dass man gesagt hat, nicht, ja, Bürger können kommen, können ein Gespräch führen, wie auch immer, sondern dass wir das wirklich auch benennen und dass wir das ordentlich abwickeln, so wie auch das Bezirksparlament und die Ausschüsse und Kommissionen ordentlich abgewickelt wird.
Wie ist es von dieser ersten Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung 2017? Welche Hürden war denn da dazwischen?
Also die erste Hürde war, dass wir sozusagen prüfen mussten, wie schaut es aus in dem gesetzlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ja? Ich weiß, es gibt Bezirke, die manchmal eben für Jugendliche bestimmten Budgetposten ein paar tausend Euro vorsehen und sagen, so, ihr könnt jetzt sagen, was ihr in eurem Park haben wollt. Das wollte ich nicht haben, weil das ist relativ einfach. Ja, ich gebe euch eine Liste, eine Schaukel kostet so viel, ein was auch immer kostet so viel und in dem Rahmen könnt ihr entscheiden. Ich wollte, dass es ein besserer Austausch wird. Ja, und wir haben halt die rechtliche Situation geklärt und dann ging es auch darum, wie bringen wir das partizipative Budget an den Mann und an die Frau, und wir haben uns dann für eine Online-Plattform entschieden. Und das hat natürlich eine Weile gedauert. Ich würde sagen, ungefähr vom Gedanken bis zur ersten Umsetzung sicher 1,5 Jahre, bis wir so weit waren, dass wir starten haben können.
Was ja für Politik durchaus schnell ist.
Also ich finde, ich hätte es jetzt lang. Also ja, aber ja, die Zeit braucht es einfach, weil man sich ja nicht nur mit einem Thema beschäftigen kann. Nicht? Man muss es dann auch wieder weglegen und wieder neu aufnehmen.
Haben die Bürger bei der Gestaltung schon mitgeredet?
Nein. Also da war es noch nicht partizipativ, das muss ich ganz klar sagen, weil wir es ja rechtlich klären mussten und das ist ja sozusagen eine andere Ebene. Und dann ist es ja so, dass ja auch ich, wenn ich jetzt mit so einem Gedanken beschäftigt bin und versuche, das umzusetzen, ich muss ja dann auch meine eigene Fraktion, meinen Club dafür gewinnen. Also insofern haben die Bürger dann schon mitgesprochen. Step by step ist die Gruppe immer größer geworden. Nicht? Weil zuerst ist es meine eigene Fraktion, dann sind es alle Fraktionen im Bezirksparlament, weil wir haben ja dann einen Beschluss bekommen, dass ich das umsetzen darf. Ja? Das Parlament hat mir dann ja den Auftrag dazu gegeben. Und somit ist es eine schrittweise Erweiterung der Anzahl der Menschen, die sich beteiligen.
Wie ist es bei den anderen Parteien angekommen?
Also nachdem wir einen einstimmigen Beschluss haben, gehe ich jetzt davon aus, dass es gut angekommen ist.
Und wie sieht es in der Praxis aus? Sie haben es 2017 eingeführt. Wie haben die Bürger und Bürgerinnen darauf reagiert?
Wir haben beim ersten Mal eine Infoveranstaltung gemacht im Amtshaus. Da sind, es ist nicht mehr so genau, 50 bis 60 Personen gekommen. Die haben sehr interessiert zugehört, haben sich aber nicht sehr intensiv eingebracht. Nur ist natürlich viel so eine Präsentation, wenn man das alles zum ersten Mal sieht. Dann haben wir, das erste Jahr war ja sozusagen ein Pilotprojekt. Dann haben wir einen Folder produzieren lassen, wo der Ablauf genau erklärt wurde. Und wir haben das natürlich auch auf Facebook und wo auch immer unsere Infokanäle sind, publiziert. Ja, und da gibt es einen genauen Zeitplan, den man einhalten muss, wenn man will, dass das Anliegen auch noch im laufenden Jahr behandelt wird in den Ausschüssen und Kommissionen. Und diese Online-Plattform ist eben nur zu diesen Zeiten offen, wo man eben auch seine Vorschläge einbringen kann. Das ist genau durchgetimt durchs ganze Jahr und es hat dann eigentlich gleich gut funktioniert.
Sie haben vorher gesagt, gewisse Themen sind ausgenommen. Mhm. Welche sind das?
Wir haben uns überlegt, dass wir Themen herausnehmen, wo man unter Umständen so akut handeln muss, dass einfach ein Beteiligungsprozess gefährlich wäre. Alles um den Schulbau. Wir sind ja Schulerhalter. Und ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, das weiß ich schon, aber nur, damit man sich das vorstellen kann, wenn jetzt das Dach einer Schule undicht ist, dann kann ich keinen partizipativen Prozess starten, dann muss ich es sanieren. Mhm. Und wir haben auch eben den Straßenbereich zum Großteil ausgenommen, weil auch da, glaube ich, ist das Diskutieren darüber, ob das Loch jetzt gefüllt werden muss oder der Kanal ausgetauscht werden muss, wenig reizvoll, aber würde uns wahrscheinlich eher abhalten, dass wir zum Ziel kommen. Ich finde, das kann man alles diskutieren, wie weit man das erweitern kann, aber wir waren ja sozusagen Beginner und wir haben gesagt, bis hierher trauen wir uns das zu. Das ist ja keine Schande, wenn man sagt, das schaffen wir und darüber sind wir jetzt vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus sind wir noch ein bisschen vorsichtig. Und es hat sich aber auch als gut gezeigt, weil in Wirklichkeit sind eben so Straßengeschichten für die meisten Menschen, wenn es nicht um Schutzwege geht oder um Ampeln geht, nicht wirklich interessant. Ja.
Sind noch weitere Themen ausgenommen oder ist es wirklich?
Es ist hauptsächlich sind es diese beiden Themenblöcke. Wir haben sonst den öffentlichen Raum völlig drinnen gelassen, also alles, was mit öffentlichem Raum zu tun hat, außer Straße, ist sozusagen Teil des Budgets und auch sonst sind alle Themen drinnen geblieben.
Was ist so ein sehr erfolgreiches Beispiel?
Also der öffentliche Raum ist sicher das Wichtigste. Das haben wir gleich mitgekriegt. Also die Nutzung von Grün- und Freiflächen steht immer im Mittelpunkt. Sicherheit teilweise auch für Kinder, Straßenübergänge für Kinder spielt auch eine Rolle. Aber die bessere Nutzung des öffentlichen Raums ist natürlich in so einem Bezirk, der so dicht besiedelt ist wie bei uns, wichtig. Das ist ganz klar. Und da gibt es kleine Themen, die aber nette Wirkung haben. Zum Beispiel kam der Vorschlag, Duftpflanzen bei Hundezonen zu setzen, also rund um die Hundezonen. Das ist ein total witziger Vorschlag und einfach umzusetzen.
Ja.
Ja. Also unterbricht sie niemand einen Finger ab, wenn man statt dann irgendeinen Strauch, irgendeine Duftpflanze setzt. Und es geht so weit bis zu dem Wunsch, irgendeine Skaterbowl irgendwo im Bezirk einzurichten, wo man einfach keinen Platz dafür finden, suchen, aber es geht halt manches dann nicht. Also es ist wirklich ganz eine breite Palette. Es geht aber auch zu Forderungen, die zum Beispiel niederschwellige Gesundheitsberatung, die dann nur mehr teilweise in unserer Kompetenz auch liegt. Ja. Und jetzt zum Beispiel aktuell ist eine starke Forderung gewesen nach Überprüfung einer Gasse, nämlich der Rüdigergasse, ob sie vielleicht eine Begegnungszone werden kann. Das sind dann schon spannende Projekte, wo wir das jetzt wirklich ernsthaft verfolgen und auch überprüfen lassen von der Behörde, welche Möglichkeiten wir da haben. Sowas macht natürlich schon eine Freude, wenn man merkt, die Anrainerinnen wissen ja genau, die ist so eng, die Gaselieferwegen kommen nicht mehr durch und überlegen sie, wie kann man das weiter besser gestalten. Ja.
Du hast jetzt die Möglichkeiten erwähnt. Ja. Was würdest du gerne ändern?
Eigentlich hab ich gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt da ich empfinde jetzt keinen großen Mangel. Ich glaube, wir haben das in dem Rahmen, für den wir sozusagen verantwortlich sind, gut eingebettet. Mhm. Das hat sich auch, wir haben ja das eben 2017 als Pilotprojekt gemacht und haben dann Ende des Jahres eine Evaluierung, also ich habe mit allen Ausschuss- und Kommissionsvorsitzenden ein Evaluierungsgespräch geführt. Und wir sind übereingekommen, das eben zum Regelbetrieb zu machen, weil es eben gut funktioniert hat und weil die Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern, die da Projekte einbringen, ist eine sehr intensive und somit nachhaltig. Und ich glaube, das dient uns allen gut. Also ich empfinde jetzt keinen Mangel. Sowas kann sich natürlich auch wieder ändern. Ja.
Gibt es irgendwas, was du 2017 daraus gelernt hast, was ihr im aktuellen Jahr dann geändert habt?
Wir haben daraus gelernt, dass es ein Projekt ist, das eigentlich nur online läuft. Weil wir haben ja 2017 angeboten gehabt, man kann uns das per E-Mail schicken oder per Brief oder eben in der Plattform, die wir eingerichtet haben. Und wir haben einen Brief erhalten von 80 Vorschlägen und 79 waren online und daraus haben wir den Schluss gezogen, dass es die Gruppe, die sich für so ein Projekt interessiert, das lieber in einer Online-Plattform macht. Und das ist auch eine Entscheidung gewesen, dann zu sagen, ja, da stehen wir jetzt auch dazu, nicht? Weil man hat ja immer den Wunsch, viele Menschen zu erreichen und es gelingt eben dann mit so einem Projekt scheinbar nicht.
Erreicht ihr damit eher die Menschen, die sowieso schon digital?
Ich glaube, dass wir nur die digital affinen Menschen erreichen. Das haben wir auch sozusagen festgestellt. Ich finde das auch in Ordnung. Ja. Es gibt Menschen, die schauen die Zeit im Bild an. Es gibt Menschen, die hören Radionachrichten. Es gibt Menschen, die nutzen Online-Plattformen. Ich finde das alles gleichermaßen legitim. Und wenn man merkt, das ist für diese Gruppe genau das passende Instrument, ist es sehr gut.
Jetzt könnte man das kritisieren und sagen, der Pensionist darf nicht mitreden?
Er darf, natürlich, weil wir haben nach wie vor aufrecht, dass man uns einen Brief schreiben kann dazu. Nach wie vor geht die Info nicht nur online hinaus, sondern auch in einem gedruckten Folder. Also wir sind da schon beim traditionellen Medium auch geblieben. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass das nicht der Kanal ist für manche Menschen. Und das muss man auch so akzeptieren. Nicht? Menschen nutzen die Medien völlig unterschiedlich.
Wie funktioniert der Prozess jetzt im Detail?
Also es ist so, dass man im Frühjahr seine Vorschläge und Ideen einbringen kann auf dieser Internetplattform, die wir eben eingerichtet haben. Die Plattform ist einen Monat offen. Ich glaube, das ist immer im März, aber es kann sich einmal ein bisschen ändern, auch von Jahr zu Jahr. Dann wird sie geschlossen. Die Vorschläge werden strukturiert nach Themen. Also wir haben dann so und so viele Themen für den öffentlichen Raum und dann, also man kann diese Vorschläge auch bewerten, das tun die Teilnehmerinnen auch und tun dazu kommentieren, also das ist so ein laufender Prozess. Dann wird es sozusagen einmal redaktionell bearbeitet, das heißt, dass wir zurückschreiben, liebe Frau sowieso, Ihr Vorschlag ist hervorragend, aber das gibt es schon. Ja, oder das wurde gerade vor einem Monat beschlossen und wird in 2 Monaten umgesetzt. Also es gibt ja Dinge, die weiß jemand nicht oder ist eh gerade im Laufen. Dann gibt es immer wieder mal Vorschläge, die nicht in die Bezirkskompetenz fallen. Da antworten wir dann auch redaktionell und sagen, tut uns leid, das ist jetzt eine Kompetenz der Wiener Linien zum Beispiel. Wir schicken das Ihr Anliegen weiter an die Wiener Linien. Und die Fälle, die dann sozusagen wirklich Bezirkskompetenz werden, sind, die werden dann an die Ausschuss- und Kommissionsvorsitzenden weitergeleitet. Und der hat dann je nach, der eine Vorsitzende hat dann vielleicht 10 Vorschläge und die nächste Kommission hat 3, das ist völlig unterschiedlich. Und die behandeln diesen Antrag sozusagen des Bürgers genauso wie den politischen Antrag. Das heißt, sie gehen mit dem Vorschlag in die Kommission, dann wird diskutiert, ob das empfohlen wird, dass das in die Bezirksvertretungssitzung kommt als Antrag. Und es wird ganz normal behandelt, wie wenn irgendeine Partei hier einen Antrag fürs Bezirksparlament einbringt. Somit mussten wir auch kein Budget sozusagen von Grund auf zur Verfügung stellen, sondern fließt es dann in das normale Bezirksbudget ein, das wir halt Jahr für Jahr erstellen. Wenn wir wissen, im September ist das meistens fertig, wenn wir wissen, aus dem partizipativen Budget sind noch 3 Vorschläge gekommen, die den Bezirk Summe X kosten werden, dann wird das noch Teil des normalen Budgets für das Folgejahr. Und das war mir total wichtig, weil ich finde es, ohne dass ich jetzt jemanden kritisieren will, aber ich finde es immer so ein bisschen gönnerhaft, wenn man sagt, da hast du ein paar tausend Euro und da kannst du jetzt gestalten. Ja? Mhm. Das, mit dem kann ich persönlich nicht gut umgehen. Ja? Das ist vielleicht eher eine persönliche Angelegenheit. Und so ist es einfach Teil des normalen Bezirksablaufes und man kann dann 1-2 Jahre später, wenn Dinge umgesetzt wurden, kann man dann sagen, okay, so und so viel 1000 Euro des Bezirksbudgets wurden verwendet für Anträge, die aus dem partizipativen Budget entstanden sind. Also man kann dann immer erst im Nachhinein sagen, wie viel Bürgerprojekte und umgesetzt wurden, das kann man gleich sagen, aber wie viel sie gekostet haben, kann man erst im Nachhinein sagen.
Was hat 2017 gekostet?
Das weiß ich noch nicht. Ja, das dauert ja eine Weile, bis die Dinge dann umgesetzt werden. Die Vorschläge von 17 werden ja in 18 umgesetzt.
Ja.
Und erst wenn ich sozusagen den Jahresabschluss von 2018 habe, dann weiß ich es.
Aber grob ein Gefühl?
Ja, es wird nicht viel. Es wird sicher unter 50.000 Euro gewesen sein. Ja. Aber es wird sich natürlich steigern, das ist schon klar. Je erfahrener die Ausschuss- und Kommissionsvorsitzenden werden und je besser sie mit den Vorschlägen umgehen, weil es war ja auch für alle Bezirksräte eine Umstellung, ja? Dass jetzt plötzlich sozusagen da Themen hereinkommen, die nicht von ihnen kommen, ja? Und die man dann auch in einen Antrag gießen muss und mit dem man dann auch umgehen muss. Ja?
Wie geht man mit sowas um, wenn man weiß, das kommt jetzt nicht von einer
feindlichen Partei? Ja, da haben wir lange Diskussionen gehabt. Wer ist dann der Antragsteller? Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es, also normalerweise ist es ja so, dass ein Antrag einer politischen Partei muss schriftlich eingebracht werden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem vorgefassten Formular, weil er ja online gestellt wird. Jetzt müssen die Anträge alle gleich ausschauen und oben ist das Parteilogo und dann steht die Fraktion der ÖVP-Bezirksräte stellt folgenden Antrag. Und ja, wie macht man das bei den Bürgeranträgen? Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es ein eigenes Logo gibt. Das haben wir ja schon am Folder für das partizipative Budget mit unserem Margareten-Logo verbunden mit einer Tortengrafik, um gleich zu zeigen, worauf es hinausläuft. Und somit ist das jetzt ein Antrag aus dem partizipativen Budget und wird in die Hände der jeweiligen Kommission oder des Ausschusses gelegt. Hat eben kein Parteilogo, sondern das partizipative Budgetlogo am Formular.
Wie kommt das an, wenn es einmal nur inhaltlich ist, wenn man nicht weiß, da steckt die und die Person dahinter, weil es spielt auch immer eine Rolle?
Das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Das war nicht so sehr, eher die Formalismen sind das Problem gewesen, weniger der Inhalt. Da wird gleichermaßen offen diskutiert, ob das jetzt von Bürgern kommt oder aus den Fraktionen kommt. Da hätte ich jetzt keinen Unterschied gespürt.
Okay. Sind andere Bezirke neugierig darauf?
Neugierig waren einige Bezirke. Ich habe schon mehrere Gespräche geführt, die sie natürlich interessieren. Und ich weiß auch von meiner Büroleiterin, dass sie immer wieder mal angerufen wird und von anderen Büros und sozusagen befragt wird. Umgesetzt hat es bisher noch niemand. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es einfach viel Arbeit ist, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch am Anfang nicht gewusst, ob wir da vielleicht eine laufende Redaktion brauchen, weil wir ja nicht gewusst haben, wie werden die Menschen reagieren, was werden die dort hineinschreiben. Ja, wir haben ja vorgegeben, es darf keine rassistischen, sexistischen Inhalte und die werden dann auch sofort gelöscht. Deswegen haben wir eigentlich eine 24-Stunden-Beobachtung gehabt am Anfang, aber es hat sich sofort herausgestellt, das brauchen wir alles nicht, ja, sondern das geht alles wirklich gut über die Bühne. Also es ist Zusatzkosten, Zusatzarbeit. Und es ist so, dass man sagen muss, dass die Bezirke ja alle nicht unter Arbeitsmangel leiden und personell ja nicht so üppig ausgestattet sind. Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, warum es nicht so oft oder eigentlich bis jetzt gar nicht umgesetzt wurde. Obwohl ich schon merke, dass das Interesse steigert sich. Ich habe es auch schon an vielen Stellen präsentieren müssen, nicht nur in Wien, also auch schon außerhalb von Wien. Aber ein bisschen, ich glaube, die Angst vor der Belastung ist schon groß.
Also es ist mehr der Aufwand als wirklich der, dass sie Kompetenzen abgeben.
Ja, wäre mein Gefühl, aber das muss jeder selbst sagen. Ja.
Wie tauschen sich Bezirke generell zu dem Thema aus? Ist das
Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, einmal interfraktionell, also innerhalb der eigenen Fraktion gibt es natürlich Gremien, da werden immer wieder so Projekte vorgestellt, aber man redet halt einfach miteinander. Ja. Es ist ziemlich einfach. Man ruft sich an.
Was kann das Ding dir als Bezirksvorsteherin bringen?
Das, was ich vorher schon angesprochen habe, das Expertinnenwissen, weil wenn mich jemand fragt über die Gasse, in der ich wohne, da weiß ich einfach gut Bescheid. Dann glaube ich immer, dass viele Meinungen zusammen einem weiterbringen, als wenn man nur im kleinen Kreis denkt. Das wissen wir eh alle, dass man sie gegenseitig da befruchten kann. Und nachdem ich ja ganz ursprünglich aus der Volksbildung komme, glaube ich ja an die Macht des Wortes, ja, und auch an das Empowern der Menschen. Ja. Ich denke mal, das Schönste ist eigentlich, jetzt auf diese Bezirksarbeit bezogen, wenn die Bezirksbewohnerinnen das Gefühl haben, dass sie von der Politik, die sie vertritt, ernst genommen werden. Und so sehe ich das. Eher unspektakulär. Ja.
Was ist deine Vision vom 5. Bezirk und von der Stadt, auch mit dem im Hinterkopf?
Also ich glaube schon, dass wir gut beraten werden, wenn wir uns stärker mit dem Thema Partizipation auseinandersetzen, aber nicht eben auf diese abgehobene Weise, dass man sagt, wenn 5% irgendwas sagen, dann müssen alle springen und man muss gleich, ich weiß nicht, welche Verfahren einleiten, sondern eher in Form einer intelligenten Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft. Ich habe jetzt vor kurzem einen Fernsehbericht gesehen, wo man gezeigt hat, wie verschiedene europäische Städte mit partizipativen Projekten umgehen, wie viel Budget sie dafür verwenden. Und da sieht man ganz große Unterschiede. Also europäische Hauptstädte, die 90 Millionen Euro ausgeben im Jahr dafür und andere, die 0 Euro dafür ausgeben. Also wirklich eine breite Palette. Ich glaube, dass es falsch verstanden ist, wenn man als Bürger glaubt, man muss jetzt bei jedem Ding mitreden und mitentscheiden. Das bemerken wir ja auch oft, dass jemand sagt, sie haben die Straße asphaltiert, ich bin gar nicht gefragt worden. Wo ich mir dann denke, bitte, ich wäre froh, wenn ich nicht gefragt wäre, wenn die Straße asphaltiert wird, weil das ist erstens einmal uninteressant und bringt da die Gesellschaft nicht weiter. Dass aber bei Themen, wo es wirklich um eine gesellschaftspolitische Weiterentwicklung geht, die Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft schon sehr wichtig ist, weil nur dort entwickelt sich es weiter. Nicht? Es entwickelt sich selten was in einem Amtshaus weiter. Mhm. Ja. Und vielleicht, wenn ich da jetzt nur einen Satz ergänze, ich glaube, es ist nicht immer einfach, mit der Bevölkerung im Kontakt zu sein. Ja, die Menschen sind, so wie alle Menschen sind, nicht immer gut aufgelegt, nicht immer nett, nicht immer freundlich, manchmal sehr, sehr, also haben manchmal sehr wenig Ahnung von dem, was eine Verwaltung kann, was eine Kommunalpolitik machen kann. Und obwohl sie keine Ahnung haben, vertreten sie ganz laut irgendeine Meinung. Also das ist nicht easy, ja. Mhm. Aber es wird halt nicht anders gehen. Wenn wir nicht miteinander reden, wird es nicht funktionieren. Ne?
Du hast vorhin deinen Hintergrund aus der Volksbildung angesprochen, weil du bist ja keine Berufspolitikerin, du warst in der Volksbildung, du hast im Film auch gearbeitet. Mhm. Glaubst du, diese Mitbestimmung kann es vielleicht helfen, dass mehr Perspektiven von außen und dann vielleicht auch wirklich, also nicht nur mit einer Idee, sondern auch wirklich, dass Leute in die Politik gehen, weil sie merken, okay, ich kann was bewegen?
Ja, ich meine, das ist eine schwere Frage. Ich glaube natürlich, dass wenn man in die Politik geht, dann geht man sicher mit der Absicht hinein, dass man etwas gestalten und verändern will. Jetzt glaube ich schon, wenn man ganz lang in politischen Gremien ist, dass man das vielleicht manchmal ein bisschen verlieren kann, dieses Ziel, das man vor Augen hat. Nie ganz. Also ich stelle schon fest, auch bei lang gedienten Politikern, dass sie dieses Ziel, diesen Veränderungswillen nie aus den Augen verlieren. Natürlich ändert sich die Zivilgesellschaft einfach viel schneller als früher. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung. Aus meiner Sicht wäre es gescheiter, wenn die Wechsel zwischen politischer Arbeit, Zivilgesellschaft schneller sich bewegen würden. Ja? Weil ich muss ja sozusagen immer dranbleiben und wissen, was sind jetzt die Bedürfnisse der Gesellschaft. Ich meine, man weiß ja, dass das, ich habe es immer ganz gern, wenn man ein erklärendes Bild dazu gibt. Wenn man Kinder hat, dann weiß man auch in einem Alter, wo es vielleicht andere nicht mehr wissen, welche Musik gerade in ist. Das, dadurch, dass wir die Kinder das hören und die Eltern hören mit. Wenn man keine Kinder hat, weiß man das manchmal nicht. Und ähnlich ist es auch in der Politik. Wenn ich nicht weiß, was da draußen läuft, sozusagen, dann bin ich natürlich falsch. Und darum glaube ich, dass Wechsel aus der Wirtschaft, aus was auch immer, welchen Jobs in die Politik und wieder zurück, wenn dieses System ein bisschen durchlässiger wäre, wobei ich hätte auch keine Idee, wie man das schaffen kann. Ne? Weil die Bevölkerung stellt sich das immer so einfach vor, weil ich weiß nicht, wie es einem geht, wenn man 20 Jahre in der Politik war und dann geht man zurück und sagt, so Wirtschaft, jetzt nimm mich. Ja? Also so läuft ja das nicht. Ja? Und weil man ja auch immer sozusagen eine immer auch Teil einer Fraktion war, einer Partei. Also man ist ja kein neutraler Politiker. Ja. Und diese Durchlässigkeit wäre von Vorteil und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft natürlich, weil wir sind ja alle, ich bin ja auch Zivilgesellschaft privat. Ich verstehe ja auch manches nicht, was passiert oder will mich erkundigen oder reg mich über irgendwas auf oder mir geht die Baustelle auf die Nerven. Es ist ja, wir sind ja da alle gleich. Ne? Also ich glaube, dass eine Erweiterung in jeglicher Hinsicht befruchtend wäre, aber das ist ja eh ein physikalisches Gesetz fast. Ja. Und darum glaube ich auch, dass es gut ist, wenn man aus vielfältigen Jobs kommt, wenn man eine Ahnung hat, eben zum Beispiel vom Bildungssystem, vom Kulturbereich, wenn man Ahnung hat, wie es in meinem Fall halt ist, andere haben halt andere ein anderes Wissen. Nicht? Und ich glaube, in dieser Vielfalt liegt dann schon auch in einer Fraktion eine große Kraft. Nicht? Wenn ich weiß, ich habe jetzt Mitglieder, die kommen aus so und so vielen verschiedenen Bereichen in einem Parteiclub und der kennt sich da gut aus und der kennt sich da gut aus, dann ist ja das natürlich für die Weiterentwicklung äußerst positiv. Insofern finde ich Quereinsteiger grundsätzlich super, aber man muss sich dann halt auch bewähren.
Wie gefällt dir die Arbeit im Bezirk?
Die Arbeit im Bezirk gefällt mir sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Schlagwort der Politikverdrossenheit nicht stimmt, weil ich finde die Menschen sehr interessiert. Manchmal kennen sie sich nicht gut aus, aber da liegt es an uns, das besser zu vermitteln. Aber ich habe auch nie das Gefühl, dass ich, jetzt einmal vielleicht abgesehen von irgendwelchen Betrunkenen im Park, ja, wird man nicht blöd angeredet, sondern eher konstruktiv und wertschätzend. Und also ich mache meine Arbeit sehr gerne. Und es sind jetzt auch schon fast 6 Jahre. Ja. Und das können eh wahrscheinlich nicht so viele Menschen sagen. Ja.
Gerade in der Politik.
Ja, also mir gefällt die Arbeit gut, weil es viel zurückkommt. Weil ich mich freue, wenn ich im Autobus 59a stehe und eine fremde Frau zu mir sagt, super, dass Sie da ein Kinderfreibad machen. Ja. Das gibt ja ganz eine große Motivation und das ist schön.
Was treibt dich an?
Ja, auch der Veränderungs- und Gestaltungswille ganz bestimmt. Ja, dieses Einfluss nehmen können auf eine, oder bedingtes Einfluss nehmen können, jeder kann ja nur einen kleinen Teil beeinflussen, auf Dinge, von denen man überzeugt ist, dass sie sozusagen gut sind für die Bevölkerung und dass sich auch die Gesellschaft irgendwie positiv entwickeln kann. Ne? Wenn wir wie in unserem Bezirk, so am dichtest besiedelte Bezirk Österreichs, wo 57.000 Menschen circa auf 2 Quadratkilometern leben, dann muss ich mir ja überlegen, mit welchen Methoden arbeiten wir, dass hier ein sozialer Friede sein kann, dass man wir haben den höchsten Zuwandereranteil in Wien und es funktioniert trotzdem gut und es geht ja nur, indem sich die Politik gute Mittel überlegt, wie kann man da miteinander gut umgehen und das ist eigentlich schon ein schöner Arbeitsauftrag.
Ein Thema, das du schon länger behandelst, was ich sehr spannend finde, ist Graffiti. Mhm. Du hast das Institut für Graffiti-Forschung.
Ja, ich war Vereinsvorsitzende.
Ja. Mhm. Du hast auch Bücher dazu publiziert. Mhm. Was macht Graffiti mit der Stadt? Und hast du das auch in Margareten gesehen?
Ja, ich bin da jetzt schon länger nicht mehr beteiligt, aber verfolge natürlich trotzdem, außerdem gehe ich ja mit offenen Augen durch die Stadt. Ich habe immer ein bisschen differenziert zwischen zwei Gruppen. Das eine waren sozusagen die Sprayer, das ist für mich eine Welt. Und das andere waren die, die sozusagen einfach ihre Botschaften im öffentlichen Raum hinterlassen haben. Anmerkungen zur gesellschaftlichen Situation, zur Politik, die mit Wahlplakaten zum Beispiel interagiert haben. Also solche Geschichten, Anmerkungen, die man vielleicht auf WCs findet oder so. Und das habe ich immer als den, also die Sprayer soll man nicht böse sein, aber ich habe den zweiten Teil immer als den spannenderen Teil gesehen, weil ich glaube, dass das für die Psychohygiene der Bevölkerung ganz wichtig ist, dass es möglich ist, dass ich solche Anmerkungen sozusagen abgeben kann. Weil ich kann da jetzt ein Interview geben. Ich werde fotografiert und spreche mit irgendeiner Zeitung. Ich habe die Gelegenheit, meine Meinung öffentlich kundzutun. Viele Menschen haben überhaupt keine Gelegenheit, ihre Meinung irgendwo kundzutun. Und da habe ich das immer als ein wichtiges Mittel gefunden. Und ich habe mir immer gedacht, die Politik soll sich das gut anschauen, was da so an Comments durch eine Stadt gezogen werden, weil das ist das, was eine ganz große Gruppe von Menschen denkt. Ja? Und es ist ja nicht jeder in der Lage, einen Leserbrief zu schreiben. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren durch die sogenannten sozialen Medien. Jetzt schreiben ganz viele Leute ganz viele Kommentare, die man gar nicht braucht. Ja. Aber das war vor 10 Jahren noch lange nicht so. Ja? Und ich finde, dass diese Kommentare ein bisschen abgenommen haben. Es hängt wahrscheinlich auch mit Facebook und Co. zusammen. Aber früher, wenn man früher in irgendein Lokal auf die Toilette gegangen ist, da waren alle Wände voll. Ja? Und da konntest du wirklich auch ein bisschen, was gerade den Zeitgeist bestimmt, nicht? Was zum Beispiel bei den Frauen, die WCs, was die Geschichte Männer, Frauen, ich meine jetzt nicht nur im Hinblick auf Sexualität, sondern auch auf die Positionierung der Geschlechter betrifft. Sie ist natürlich deutlich zurückgegangen, aber das habe ich eigentlich immer sehr spannend gefunden und manchmal natürlich auch den künstlerischen Aspekt. Ich habe ja Kunstgeschichte studiert und das ist natürlich schon manchmal auch sehr spannend gewesen. Ja.
Hast du da was mitgenommen, weil du hast auf die öffentlichen Botschaften
jetzt erwähnt? Ich glaube schon. Ich glaube genau das, was ich jetzt gesagt habe, dass man eben Kanäle braucht. Also ich glaube, jeder Mensch braucht irgendeinen Kanal, wo er seine Meinung äußern kann, sonst wird er ja krank. Ja? Und jetzt können wir viele Kanäle bieten, indem wir immer offenes Haus haben und indem wir andere Möglichkeiten der Mitbestimmung bieten. Und manchmal geht eben das alles nicht und dann kann man halt nur einen Satz an die Wand schreiben. Ja? Mhm. Es ist, Menschen sind ja sehr verschieden, Gott sei Dank.
Das ist ein faszinierender Gedanke.
Ja, also mir hat das immer, ich habe das immer sehr spannend gefunden, weil es ja auch kulturhistorisch immer eine Ausdrucksform war. Ja, es ist ja nicht so, auch wenn das jetzt ein bisschen ein Rückgang, also meinem Gefühl, ich bin jetzt da, wie gesagt, schon lange nicht mehr in der Szene, aber mein Gefühl sagt mir, dass das eher rückgängig geworden ist, also rückgängig ist, aber das Facebook ist ja auch sowas Ähnliches, nicht wie das schwarze Brett, wo alles deponiert wird. Ne? Ohne Kontrolle halt, leider. Ja. Oder auch nicht, leider. Ich weiß es nicht. Ja. Es wird die Geschichte zeigen. Ja.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben 3 Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gern?
Mir fällt keines ein, weil man müsste jetzt so viele Themen so schnell überlegen und das dann zu werten, das schaffe ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu schwierig. Mir fällt keines ein.
Okay. die zweite Frage ist, du hast ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Ja. Das hängt dort eine Woche lang und du kannst draufschreiben, was du möchtest.
Da würde ich draufschreiben, gemeinsam sind wir mehr.
Und die dritte Frage, du kannst mit einem Menschen aus Österreich tot oder lebendig auf einen Café gehen. Wen suchst du dir aus und warum?
Ich würde mir den Bruno Kreisky aussuchen, weil ich, nicht nur weil er ein berühmter Sozialdemokrat war, sondern weil einfach in seiner Zeit so viele gesellschaftsrelevante Veränderungen durchgeführt wurden, von denen wir heute noch entweder zehren oder mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist ja, die Welt entwickelt sich ja weiter. Und es würde mich wirklich interessieren, mit welchen Themen er heute in unserer Zeit sozusagen als wichtig sehen würde, welche Methoden er anwenden würde. Weil ich meine, es war ja auch, hat ja auch damals Bannen gegeben, wenn man nur Zwentendorf denkt und so weiter. Ja, es ist ja auch zu Kreiskys Zeiten nicht alles so super gelaufen, was die Tagespolitik betrifft, aber was die sozusagen die gesellschaftliche Umentwicklung von der Schulbuchakt ist eh alles schon tausendmal gesagt worden, ja, aber das hat so viele Veränderungen in der Gesellschaft bewirkt an Menschen, die heute aktiv sind in dieser Stadt, in diesem Land. Bei den Lebendigen wäre ich jetzt zurückhaltend, aber bei den Toten würde ich mir den Bruno Kreisky aussuchen.
Danke an Susanne Schäfer-Wiehre. Schicken Sie Ihrem Bezirksvorsteher oder Ihrer Bezirksvorsteherin doch dieses Gespräch. Vorschläge für Gäste und Feedback wie immer an podcast@demokratie21.at. Vergessen Sie auch nicht, unser zweites Format anzuhören. Bei Wie jetzt geht es um große Ideen der Demokratie. Bis zum nächsten Mal.